Kaba Kaba, wir lieben Kabarett Intim.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur ersten Folge von Kabarett Intim, dem neuen, dem ersten Podcast des Kabaretttheater Distel in Berlin. Kabarett Intim, das Kabaretttheater Distel, podcastet aus dem Nähkästchen. Tja, unglaublich, warum machen die das? Ja, wie Sie sicherlich mitbekommen haben, es ist Pandemie. Alle Theater, Konzertsäle, Veranstaltungsorte und natürlich auch Kabaretts in Deutschland sind bis auf Weiteres geschlossen. Keiner von uns weiß, wie lange das noch so sein wird. Und da haben wir uns hier an der Distel gedacht, wir bleiben positiv und nutzen die Gelegenheit und das Medium Podcast, um uns mal zu melden, um zu sagen, dass wir noch da sind und um vielleicht wirklich ein bisschen intim zu werden und ein bisschen was von uns zu erzählen. Und das machen wir hier ganz nebenbei, indem wir, also das Ensemble der Distel und ihre Gäste und ihre Autoren und ich uns miteinander und untereinander unterhalten. Denn dann, so haben wir uns gedacht, kriegen Sie vielleicht dann ganz en passant einen Einblick hinter die Kulissen. Vielleicht noch kurz zu mir, damit Sie auch wissen, wem Sie sich hier anvertrauen. Mein Name ist Rüdiger Rudolf. Hätte man mich bis vor ein paar Jahren gefragt, was ich eigentlich so beruflich mache, ich hätte voller Stolz gesagt, ich bin Schauspieler, obwohl ich damals auch schon so hin und wieder mal so ein bisschen Stand-Up-Comedy gemacht habe. Dann habe ich allerdings im Jahr 2015 hier an der Distel mein erstes Stück gemacht. Und ja genau, wenn ich sage hier, dann meine ich auch wirklich genau hier, wo ich jetzt hier gerade mit meinem tollen Podcast-Mikrofon sitze. Ich sitze nämlich gerade auf der Bühne des Studiotheaters der Distel, hier im ersten Stock, die kleinere Spielstätte der Distel. Man war sogar nett, mir mal wieder die Scheinwerfer anzumachen, damit ich noch weiß, wie sich das anfühlt. Das Stück damals hieß Der Zweck heiligt den Abend. Das hat vielleicht der eine oder andere von Ihnen gesehen, das lief sehr gut. Das war ein Weihnachtsstück, das haben wir dann auch in den Jahren darauf zur Adventszeit immer wieder gespielt. Dann habe ich hier noch ein Stück gemacht und noch ein Stück gemacht und dann bin ich hoch auf die große Bühne, habe da ein Stück gemacht mit den Kollegen und noch ein Stück. Und als ich jetzt gerade das dritte Stück machen wollte, ja, dann kam Corona. Und worauf ich hinaus will, ich fürchte, mittlerweile muss ich mich auch Kabarettist nennen. Und ich bin jetzt an der Distel. Und jetzt mache ich auch noch diesen Podcast. Aber weil ich auch den zum Glück nicht alleine machen muss, freue ich mich jetzt hier in der Leitung gleich meine liebe Kollegin Caroline Lux und meinen Kollegen Michael Nitzel zu begrüßen. Bis gleich.
Kabarett Intim.
So, und ich glaube, jetzt sind wir alle beieinander. Liebe Kollegen, seid ihr da?
Ich bin da.
Und ich bin auch da.
Wunderbar. Caroline Lux und Michael Nitzel jetzt bei mir hier auf dem Kopfhörer. Ach, ist das schön. Ist es nicht schön, dass wir jetzt endlich mal wieder beieinander sitzen?
Ja, ich finde es total toll. Das war eine super Idee.
Schon, oder?
Ja.
Das werden wir sehen. Fangen wir an. Der liebe Michael Nitzel hat heute Geburtstag. Der kriegt gleich noch von unserem künstlerischen Direktor, in dessen Büro er sitzt, ein Glas Sekt gereicht. Ich habe auch schon.
Ist schon hier.
Ja, ist schon da.
Ich bin.
Dann prostest du uns jetzt sozusagen zu. Wir machen das auch innerlich.
Sitzt also liebe Kollegin, zum Wohl. Ja,
ich setze jetzt das Glas Michael. An.
Ja, auf dein Wohl, lieber Kollege.
Dankeschön.
Micha, du sitzt hier im Büro im sicheren Abstand von mir. Caro, du bist im noch größeren Abstand von mir. Wo erwischen wir dich? Wo sitzt du?
Ich sitze bei mir zu Hause im Keller. Ich bin im Keller untergebracht.
Im Keller,
normalerweise
verstehe.
Normalerweise sind und nur Männer da, ab 60 im Keller untergebracht, aber ich auch jetzt schon.
Und bist du da dauerhaft oder bist du nur für die Podcast-Aufnahme runtergegangen?
Für die Podcast-Aufnahme und zum Akkordeon üben und...
Ah, das ist also sozusagen euer Musikkeller. So.
Mein Musikkeller.
Dein Musikkeller?
Wir haben zwei Kellerräume. Jeder bei uns hat einen Musikkeller.
Das macht Sinn. Man muss dazu sagen, dein Ehemann ist der Musiker.
Richtig.
Sehr gut. Übrigens auch hier an der Distel.
Distel.
Und darf ich fragen, hast du mit Homeschooling zu tun?
Mein Kind hat mit Homeschooling zu tun und der ist jetzt in der 9. Klasse und ist so... vorbildlich, dass er das eigentlich alleine kann.
Ja,
er sagt mir
immer,
was er alles zu tun hat und dann, ja, gebe ich nur moralische Unterstützung, aber wissen muss ich nichts.
Sehr gut. Und funktioniert alles, wenn ich mal so fragen darf?
Das funktioniert im Prinzip ganz gut. Es ist eine tolle Schule mit echt super Lehrern. Und
Breitband-Internet.
Ja, die hatten eine ganz großartige Direktorin, die sich da immer schon drum gekümmert hat und die sind technisch wirklich sehr gut aufgestellt. Im Vergleich zu anderen.
Sehr gut.
Aber wenn man jetzt die Kinder fragt, die sagen da vielleicht was anderes, weiß ich nicht.
Das ist ja fast geradezu unkabarettistisch, dass wir jetzt positive Aussagen zum Homeschooling treffen können. Und dass es technisch sogar funktioniert.
Ja, das, ich meine, es gibt noch genug Probleme, aber man muss ja nicht immer meckern.
Das stimmt. Man muss ja nicht immer meckern. Ist auch, finde ich, eine schöne Haltung für Kabarett im Hintergrund, ja. Macht der Micha.
Ja. Na, fantastisch. Der Micha lacht, ist ja klar, der hat auch Sekt.
Der hat, ja. Dem geht's gut, der hat Sekt. Na gut, der Lockdown dauert jetzt schon ein Weilchen. Wir drei haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben, Caro, du und ich, wir haben schon mal im Herbst ein bisschen miteinander geprobt. Ja. Micha, wir haben uns wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's euch denn jetzt gerade im Moment eigentlich so ohne Kabarett?
Soll ich was sagen?
Ja, Micha, wenn du möchtest, darfst du jetzt
was sagen. Ja, wie geht's mir ohne Kabarett? Also das ist ganz unterschiedlich. Es geht mir eigentlich nicht schlecht. Aber andererseits fehlt natürlich doch was. Es ist so, dieser eingeübte Tagesablauf, den man so hatte, dass man abends ins Theater geht und so, den ich nun über Jahrzehnte gemacht habe, der ist praktisch, wann war es, am 13. März weggebrochen. Und seitdem ist es wirklich nie richtig wiedergekommen. Und das ist schon irgendwie eine Belastung, finde ich. Ja. Andererseits muss ich sagen, es gibt nichts zu meckern, weil... Also es geht mir gesundheitlich ganz gut, also gut, und ich komme finanziell über die Runden. Also ich denke, es gibt Leute, denen das wesentlich schlechter geht. Deswegen, ich kann nicht meckern, überhaupt nicht.
Ja.
Alles gut.
Caro, wie ist das bei dir? Man muss
ja, ich habe... was?
Vielleicht würde ich noch dazu sagen, wir sind es ja gewöhnt, sehr, sehr viel zu spielen. Der Michael hat eben gesagt, unsere Routine ist weggebrochen. Wir spielen ja hier an der Distel in normalen Zeiten 7 Vorstellungen die Woche.
Ja.
Das bringt schon eine gewisse, wenn man das so lange macht wie Micha oder dann letztendlich auch wir beide, kommt da schon eine ziemliche Routine auf? Oder also beziehungsweise dann ist
also,
das schon.
Ja, wie ist ich habe lange überlegt, ob ich da jetzt wahrheitsgemäß darauf antworte, auf die Frage, weil ich mir schon vorgestellt habe, dass diese Frage kommt. Die wird ja auch oft gestellt und alle Künstler, die man so hört und liest und überall sagen immer, ja, mir fehlt die Bühne so wahnsinnig. Und ich kann es eigentlich nicht so richtig bestätigen, aber weil, also ich kann mir das total gut organisieren, einfach wie so ein Tag auch abläuft ohne dieses ganze Dasein. Wenn es dann wieder losgeht, bin ich Feuer und Flamme und finde das großartig, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich das den ganzen Tag jetzt vermisse.
Okay.
So. Ja.
Ja, das geht mir auch nicht so.
Große Schweigen und Enttäuschung.
Nein, das geht mir auch nicht so, dass ich jetzt mit dem Kopf hin und her wiege und denke, oh Gott, was soll ich jetzt mit meinem Tag machen? Nein, so ist das nicht. Aber es ist natürlich schon etwas, was mein Leben mitbestimmt hat und das fehlt jetzt irgendwie. Und das ist, manchmal finde ich das ärgerlich. Ja. Andererseits muss ich auch sagen, wenn ich so darüber nachdenke, das geht auch immer in Wellen, dann denke ich manchmal, kannst du das überhaupt noch?
Ja, so geht es mir ja auch ganz schrecklich.
Denke, oh Mann, wenn du denn da jetzt wieder anfangen sollst ob das überhaupt noch geht. Und dann ist es ja auch immer so, wenn man eine Weile Pause gehabt hat, das werdet ihr auch alle wissen, so nach dem Urlaub. Die Stimme klingt fremd, die eigene. Ne? Das ist irgendwie der Körper, es ist alles irgendwie komisch. Und das sind so die Ängste, die sich so bei mir aufbauen, wo ich denke, sag mal, ob das noch geht, du?
Ja, das finde ich auch schwierig.
Ja, das ist aber schön, dass euch das auch so geht.
Ach so, dir geht es auch so, ja?
Ich durchaus.
Dachte, du bist so permanent aktiv und bist sowieso immer so voll im Business irgendwie.
Ja, das ist der Eindruck, den ich auf Social Media versuche zu vermitteln. Ich freue mich, dass ich damit offensichtlich erfolgreich bin.
Total.
Aber ich kann das völlig nachvollziehen. Ich kann also beides, was ihr sagt, nachvollziehen. Ich finde, es gibt so Tage, an denen man abends spielt, sind... Ein Begriff aus dem Fußball, Spieltage, auch wenn man das Stück schon 200 Mal, wie hier in der Distel oft vorkommt, schon gespielt hat. Man muss sich in dem Sinne nicht vorbereiten. Trotzdem trägt man das ja einen ganzen Tag mit sich rum, dass man abends spielen wird. Dass man irgendwie, man verliert so eine gewisse Konzentration, verliert man ja nicht. Mhm. Und auch wenn man abends eben nicht hingeht, dann muss man, also ich muss da auch aufpassen, dass ich mich da nicht so zerfasere.
Aber wie denn zerfasern? Also wo zerfasert man sich dann?
Zerfasern im Sinne von, ich überlege irgendwie noch, ja, vielleicht ist es auch einfach die Angst, was der Micha sagt, so, dass Gott, kann ich das dann überhaupt noch? Also bin ich dann überhaupt noch ein Darsteller im Sinne von, kann ich überhaupt noch nach außen strahlen?
Ja, mir geht es jetzt immer so, dass man ja, also zwischendurch immer nicht wusste, wie lange geht das jetzt alles noch und so, was mich so ein bisschen dann, also die Angst sozusagen, dass unser Theater nicht durchhält, finanziell, die finde ich sehr bedrückend. So, also solange man noch weiß, das fängt ja irgendwann wieder an, ist das alles ganz gut, dann kann ich mich auch beruhigen und hier irgendwie meinen Tag gestalten. Aber so diese Angst zwischendurch, die war auch so ein bisschen größer. Und dann wäre es toll, man könnte eigentlich einfach was Neues anfangen. So bin ich ja gestrickt. Dann denke ich immer, ich möchte einfach, aber macht man ja auch nicht, weil man ja denkt, vielleicht geht es ja aber doch wieder los. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, vollkommen.
Ja.
Mhm. Und das. Mit was Neues anfangen, meinst du, dass du dich hinsetzt?
Ja, richtig. Ja, wirklich einen anderen Beruf oder eben was ganz anderes machen.
Okay, was könntest du dir da vorstellen?
Ach, ich weiß nicht. Ich würde auch wirklich, das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich würde auch die Post austragen jetzt, einfach nur, um dann was zu machen. Wenn ich hier unsere Postboten sehe, das ist bestimmt nicht das Schlechteste.
Die Leute werden bestimmt begeistert. Micha, hast du schon mal überlegt, einen anderen Job noch anzufangen?
Nein. Nein, ich glaube, es ist zu spät. Bis ich den richtig kann, bin ich tot. Also das wäre zu viel Aufwand, denke ich.
Ja. Aber Micha, du hast mir das alles schon mal beim Bier erzählt und vielleicht haben wir zu viel Bier getrunken. Ich habe alles vergessen, aber dein Weg zum Kabarett war, wie glaube ich bei den meisten von uns, kein ganz linearer. Du hast schon auf der Bühne gestanden, du warst richtig ernsthafter Schauspieler, wie ich tatsächlich das irgendwann auch mal war. Aber bevor du das gewesen bist, du hast auch mal am Hafen gearbeitet, oder?
Ja, das habe ich aber nur als Student gemacht.
Ah.
Also nebenbei. Weißt du, das war zu DDR-Zeiten war das ganz gut, so um Weihnachten rum, wenn dann da so die Schiffe kamen, so mit Bananen und solchen Sachen, weil du da immer was abstauben konntest. Und
verstehe, ein bisschen Taschen. Zu DDR-Zeiten kamen Weihnachten Schiffe mit Bananen.
Ja, die kamen immer, aber zu Weihnachten kamen sie eben öfter und mit Apfelsinen und so weiter. Und dann gab es immer Bruch. Das heißt, es wurde herbe aufgesetzt, so diese großen Netze mit dem Zeugs. Und das war dann sozusagen für die Arbeiter. Der Bruch, den konnten sie dann mitnehmen.
Sehr gut.
Und das war immer ein Netz und das war nicht viel. Also das war natürlich für die Leute da, war das schon sehr erfreulich. Aber das war eben so der Abgang, ne? Der dazugehört. Ja, und das war so ein Nebenverdienst. Und hast du auch mal woanders reingeschnuppert. War auch anstrengend natürlich. Aber es war interessant, weil ich sowas mag, so Hafen und so eine Geschichten. Das finde ich immer sehr abenteuerlich. Und das war eben damals der Duft der großen, weiten Welt, die für mich so unerreichbar schien. Und wenigstens so einen Zipfel hatte ich davon. Deswegen habe ich das gerne gemacht.
Und das war in Rostock?
Das war in Rostock, ja.
Und du warst in Rostock auf der Schauspielschule?
Ich war in Rostock an der Schauspielschule. Ich war das erste Studienjahr, das es da überhaupt gab. Das hing damit zusammen, dass in Potsdam an der Filmhochschule haben die Studenten wohl wegen 68 gemobbt. Und das fand man überhaupt nicht nett bei der Regierung. Und dann hat man den Schauspielzweig zugemacht. Ich habe nämlich in Potsdam an der Filmhochschule sozusagen alle drei Prüfungen bestanden und wäre dort immatrikuliert worden. Dann bekamen wir... Die Leute, die dort immatrikuliert worden wären, bekamen einen Brief.
Aber entschuldige, wenn ich jetzt zwischenfrage, an der Filmhochschule als Schauspieler oder hättest du Film oder Regie studiert?
Nein, das war eine normale Schauspielschule. Sicherlich okay. Mehr auf den Film dann da geguckt und so, aber die meisten Leute, die dort studiert haben, die gingen auch an den Theater. So, und das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Ich habe an allen möglichen Schulen vorgesprochen und die haben mich eben genommen. Und deswegen war es in Potsdam. So, und dann kam der Brief und diese armen Menschen, die standen mit einmal alle vor dem Nichts und wurden nach Rostock geschickt. In Rostock war aber ein Herr Perten, der die Oberaufsicht hatte, sozusagen auch über diese Schule. Und der hat sich ausbedungt, dass er nochmal aussieben darf. Das heißt also, die Leute, die eigentlich schon die Zusage vom Staat hatten, dort studieren zu können, und beziehungsweise jetzt einfach nach Rostock hätten übernommen werden können. Da wurde nochmal gesiebt und die Hälfte flog nochmal raus. Ich hatte das Glück, eben nicht rauszufliegen und deswegen bin ich in Rostock gelandet.
Sehr gut.
So war das. Inzwischen ist das eine riesige Schauspielschule mit einem wunderbaren Haus. Da werden nicht nur Schauspieler ausgebildet, sondern eine Hochschule so für darstellende Künste, Musiker auch und Tänzer und alles Mögliche gibt es da. Also ich bin da.
In Potsdam? Gewesen. Entschuldige,
nein, Micha. In Rostock. Ich rede von
Rostock. Rostock, verstehe.
Ja.
Und wie ging es nach der Schauspielschule für dich weiter?
Wie ging es dann weiter? Bin ich in Schwerin gewesen. Und Schwerin ist meine Heimatstadt. Und das war großartig. weil es ein schönes Theater war. Mein Onkel hat da auch gearbeitet und so. Und nach einem Jahr dachte ich dann so, oh, weißt du, weil ich bin aus meinem Kreis nicht rausgekommen. Das war nichts Neues, was ich mir so erhofft habe. Und dann passierte Folgendes, dann kam ein, in Schwerin war das auch so, weil es ein Riesenensemble war, da habe ich eben das gespielt, was mir in meinem Alter zustand. Und dann kam...
Aus der Krümeltüte.
So, naja, so der hat ja die Prinzen und die jugendlichen Helden und sowas. Ne? Das habe ich gespielt. Und dann kam ein Regisseur und Oberspielleiter mit einem Schauspieler aus Neustrelitz und die haben sich eine Vorstellung angeguckt und kamen danach in die Kantine und haben gefragt, ob ich nicht in Neustrelitz will. Da habe ich gedacht, muss ich mal drüber nachdenken. Das habe ich dann zu Hause erzählt und meine Mutter ist aus Stettin ursprünglich gewesen und ich sagte diesen Namen Neustrelitz und sie sagte, oh, Neustrelitz, wie großartig und so weiter. Da sind sie von Stettin ganz oft hingefahren und das wäre so ein wunderschönes Städtchen und so ein wunderbares Theater und alles Mögliche so. Und da dachte ich, na ja, Mensch, was Schöneres gibt es ja eigentlich nicht, dass du ohne vorzusprechen irgendwo hingehen kannst. Weil das ist ja mal so eine unangenehme Geschichte, ne, dieses Vorsprechen. Habe ich den Vertrag unterschrieben und bin da hingefahren zu Beginn der Spielzeit. Vorher habe ich das auch nicht geschafft. Und irgendwie das Bild, das meine Mutter mir von diesem Ort gezeichnet hatte, war ganz, ganz anders als das, was ich denn da erlebt habe. Ich bin am Bahnhof ausgestiegen und habe dann mich umgesehen und dachte, oh, bin ich da zum Schaffner gegangen. Ich sage, muss ich noch eine Station fahren zum Hauptbahnhof? Nee, dachte, das ist er hier. So. Und dann bin ich durch diesen Ort gegangen, der im Krieg auch so einiges mitbekommen hatte. Und es war eine Garnisonsstadt. Es war eine russische Garnison, waren so an allen Ortsausgängen. Und das war dann so Neustrelitz. Aber ich muss sagen, am Theater, was ich denn da erlebt habe, das war für mich persönlich eigentlich sehr gut, weil ich mit einmal in Regionen vordringen konnte, also was die Rollen anging, die ich in Schwerin nie erreicht hätte. Weil es war bloß ein Stamm von 24 Schauspielern oder so, glaube ich. Und und ich habe schön zu tun gehabt. Das war für mich im Prinzip so das Theater, wo ich mich richtig freispielen konnte, weil das war in Schwerin mit diesen Rollen nicht so unbedingt der Fall.
Sehr gut.
Weißt du?
Ja. Ja. Neustrelitz sind wir auch schon öfter auf Tour mit der Distel gewesen. Ich glaube, ich habe auch schon zwei oder dreimal da gespielt. Es ist wirklich ein schönes Theater und der See ist, also das ist, ich kann also deine Mutter da schon verstehen. Caro, hast du Neustrelitz vor Augen, wenn du den Namen hörst?
Ich habe da mal Sommertheater gespielt in Neustrelitz mit dem Hans-Otto-Theater noch zusammen. Die Fledermaus haben wir da im Schlosspark gespielt draußen. Das war toll.
Aha. Dann, Caro, kommen wir zu dir. Da hast du gespielt mit dem Hans Otto, aber hast du, jetzt frage ich ganz frech, hast du gespielt oder hast du getanzt?
Ich habe gespielt.
Du hast gespielt. Aber wie ist das bei dir? Bei dir, ich weiß natürlich, wir haben zusammen geprobt, du bist richtig ausgebildete Tänzerin.
Ich bin staatlich geprüfte Bühnentänzerin.
Fantastisch. Oh. Wie war denn deine Ausbildung?
Ich habe mit 10 Jahren angefangen an der staatlichen Ballettschule Berlin, bis ich 18 war. Und dann habe ich eben den Abschluss bekommen und dann war ich 2 Jahre in Essen am Altotheater als Tänzerin engagiert.
Was natürlich auch ein sehr schönes Theater ist.
Ein traumhaftes Theater, ja. Passen viele Leute rein. War eine auch wirklich schöne Zeit, aber ich habe gemerkt, dass das nicht das ist, womit ich alt werden kann, sowieso als Tänzer ja nicht. Und auch so chronische Fußschmerzen hatte und so und irgendwie nicht wirklich glücklich war. Ich fand mich irgendwie nicht begabt genug. Und mein Körper sah nicht so aus, wie ich es mir gerne gewünscht hätte beim Tanzen. Und dann.
Das ist wiederum etwas, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, wenn ich das sagen darf.
Ich auch nicht, wenn ich dazu gehen darf.
Das ist aber sehr nett.
Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich habe auch mal in Essen gespielt, aber in einem anderen Theater. Ich kenne das beeindruckende Gebäude des Altotheaters, aber ich habe gar keine Vorstellung, was habt ihr denn da eigentlich gespielt? Oder was?
Naja, verschiedene, zum Beispiel Don Quixote oder.
Und wurde das en suite gespielt?
Kaspar Hauser, Romeo und Julia.
Habt ihr en suite?
Das ist so ein Tänzer, ehrlich gesagt, also ich bin sehr gut im Verdrängen und weiß nicht mehr genau, wie viele Vorstellungen ich im Monat hatte, aber bestimmt nicht so viele wie an der Distel, vielleicht 8 oder so, ich weiß es nicht mehr genau.
Okay.
Also man probt wahnsinnig viel und Die Vorstellungen sind aber weniger auch im Vergleich zum Schauspieler zum Beispiel. Weil man ja morgens, man steht ja jeden Tag im Ballettsaal 1,5 Stunden sowieso schon zum Training überhaupt, um den Körper fit zu halten. Außer sonntags. Und dann, wenn dann danach noch irgendwie 4 Stunden Probe waren und dann am Abend auch nochmal 4 Stunden Probe, um dann vielleicht in der Woche irgendwie eine Vorstellung zu machen oder so.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Ja.
Ganz schön. Dann habe ich in Romeo und Julia. Dann habe ich in einer großartigen Inszenierung Romeo und Julia von Jean-Christophe Maillot aus Monte Carlo habe ich dann die Amme tanzen dürfen und die war, hatte sehr viel darstellerisches Moment und da bin ich drauf gekommen, dass mir das echt wirklich gut gefällt und Spaß macht, einfach doch mehr Richtung Schauspiel zu gehen. Und dann habe ich beschlossen, an Schauspielschulen vorzusprechen.
Verstehe. Du hast also danach tatsächlich nochmal eine richtige Schauspielausbildung gemacht.
Ja, zwar in Potsdam. Da, wo Micha sonst hätte
landen sollen. Da, wo Micha sich ursprünglich beworben hatte.
Ja, da bin ich dann angekommen.
Verstehe. Ja. Und wie war das?
Ja, schön.
du hast dann tatsächlich nochmal eine 2-3-jährige Ausbildung gemacht?
Ja, 3. 3 Jahre.
Und dann am Hans-Otto-Theater engagiert worden, bist du dann?
Genau, ja. Ich glaube, ich habe an 4 verschiedenen Theatern vorgesprochen und dann hat das Gott sei Dank in Potsdam geklappt, was ich ja echt großartig fand. Dann war ich dort, das erste Jahr war ich am Kinder- und Jugendensemble engagiert unter Philippe Besson. Und dann hat sich Herr Laufenberg überlegt, dass er mich doch ins große Haus holen möchte. Aha. Und dann war ich noch 3 Jahre am großen Haus sozusagen.
Verstehe. Und jetzt nähern wir uns so langsam, Freunde. Wie war denn dann euer jeweiliger Weg an die Distel? Micha, wie bist du denn dann von Neustrelitz an die Distel gekommen?
Ich bin nicht von Neustrelitz an die Distel gekommen. Ich bin, irgendwann war dann die Zeit vorbei, dachte ich, jetzt müsstest du dich mal verändern. Und ich habe in Rostock vorgesprochen, weil wie gesagt, das Wasser und so, das hat mir immer sehr gut gefallen. Dachte ich, versuch's doch nochmal. Und zu der Zeit war der Herr Perten auch der Intendant des Deutschen Theaters. Das heißt, er war nicht mehr in Rostock. Und da bin ich dahin und habe vorgesprochen und bin engagiert worden und war natürlich voller Freude und sehr schön. Und zum Sommer hin habe ich mich gewundert, dass immer noch kein Vertrag kam. Da bin ich dahin gefahren und der Oberspielleiter, mit dem ich das vereinbart hatte, unter Zeugen, Gott sei Dank, der ließ sich verleugnen. Also da bekam ich mit einmal doch kalte Füße. Und es stellte sich raus, der Genosse Perten war wieder zurück ans Theater und hat ihm sozusagen das Recht abgesprochen, dort Leute zu engagieren. Und mich wollte er nicht haben. Habe ich dann Jahre später mitgekriegt, warum. Und ich dachte aber, ich saß mit einmal so stand auf dem Schlauch, ne, und habe dann dagegen geklagt bei der Konfliktkommission, sowas gab es ja, und hatte dann auch Zeugen. Jedenfalls hat die Konfliktkommission entschieden, das war richtig im Saal mit vielen Leuten, weil alle Kollegen tauchten da auf und dachten, welcher Idiot klagt denn hier gegen den Professor Paten? Und ich gewann die ganze Geschichte, das heißt also, ich bekam eine sehr schöne Gage dort. Aber es war mir natürlich klar, die nächste Produktion, die da gemacht wird, wo du drin bist, da wirst du gekillt. Du hast
also
keine
künstlerisch
Chance.
Hast du für dich da keine Zukunft gesehen.
Absolut nicht. Ich dachte, weg, bloß weg. Ja. Und dann habe ich an alle möglichen Theater geschrieben und ein Freund von mir hat gesagt, schreib doch mal an die Distel. Ich sagte, Distel kannte ich ehrlich gesagt nur vom Namen her. Ne? Und sagt der Mensch, das ist doch einfach nur, es geht doch darum, dass du dein Programm übst und das kannst du da machen, wenn du da sowieso nicht hin willst, bist du locker. So. Und das habe ich dann hier gemacht. Das war auch das erste Theater, das ich gemeldet hat, also den ersten Termin. Und und die haben gesagt, ja, wunderbar, das ist, wir würden Sie gern und nächste Woche können Sie einsteigen.
Boah. Und aber was darf ich fragen, was hast du vorgesprochen? Weil du hast ja
eigentlich. Ja, ich habe Theater.
Du hast vorbereitet dich auf ein ernsthaftes Theater eigentlich, oder?
Ja, natürlich. Ich habe Theater. Da waren auch, ich weiß nicht, da waren auch Lancelot und Sonnenschein. Und aus Frieden habe ich dann den Trygarios, weil ich den gespielt hatte vorher. und sowas alles. Und das ist ja auch komödiantisch, ne? Und ich habe dann aber eine Geschichte, die hat die Leute völlig verwirrt und irgendwie zum Lachen gebracht. Da gibt es diesen Fritz Grünbaum. Das ist ein Kabarettist in den 20er Jahren gewesen und der hat so eine Geschichte, die erzählt er so, also ich habe jetzt ein Theater gegründet und so ungefähr und habe überlegt, ob ich mich engagiere und das Ganze habe ich auf die Distel übertragen, dass ich hier hingehe und sage so, ich würde eigentlich ganz gern engagiert werden, aber will ich das wirklich und so weiter und so weiter. Und das war wohl offensichtlich sehr komisch, jedenfalls habe ich die Leute überzeugt und dann abends nach dem Vorsprechen, nachdem alles klar war, habe ich dann die erste Vorstellung in der Distel gesehen und ich muss sagen, das war für mich etwas, da war ich ein bisschen schockiert, dachte ich, oh Scheiße, was ist das jetzt hier? Weil ich Kabarett kannte so von der Pfeffermühle und so und das war alles ziemlich, hat mir gut gefallen, weißt du, die gingen so zur Sache und das war...
Entschuldigung, ich muss ganz doof fangen. Die Pfeffermühle ist ein Kabarett in
Leipzig.
In Leipzig.
Und die habe ich, weil die tingelten so durch die Bezirkstheater und die habe ich sowohl in Schwerin, in Strelitz gesehen und so. Und die kannte ich auch persönlich sehr gut, weil ein Kollege von mir war mit dem einen befreundet und dadurch sind wir dann sehr in engen Kontakt gekommen und die haben mir auch gefallen, weil das war so... Das war so diese sächsische Bauernschleue damals jedenfalls, die so ein bisschen immer gegen dieses Regime gelöckt hat. Und das war sehr, sehr putzig. So, und das war in der Distel ganz und gar nicht so. Also es war, fand ich schon sehr platt teilweise.
Das heißt, ich darf mir vorstellen, du saßt in dem Theater und hast gedacht,
mit entgleisten Gesichtszügen, ja.
Worauf, ich kenne die Situation, aber du hast da gesessen und gedacht, ja. Worauf habe ich mich hier eingelassen?
Ganz genau. Ganz genau. Und dann eine Woche später war ich eben mit dabei und es war so eine völlig verrückte Situation, weil ich meine, dieses Theater in Neustrelitz zum Beispiel, das war durch dieses Anrechtssystem immer gut verkauft. Aber zum ersten Mal habe ich das erlebt, dass jeder Abend knüppeldicke voll war. Also es gab keine freien Plätze. Und die Leute waren offensichtlich so wild darauf, sich zu amüsieren, dass sie über jeden Scheiß gelacht haben. also mal ein bisschen böse gesagt. Ne? Aber wollen wir sagen, man gewöhnt sich an diese Arbeit und man bringt natürlich auch ein bisschen was ein. Und ich glaube auch, weil ich habe dann auch so Kollegen gehabt, den Eddie zum Beispiel, den kannte ich noch vom Theater.
Ja, Edgar Harter.
Edgar Harter. Und wir haben dann auch so über diese, und er, wir haben dann so ein bisschen dieses Teile und Herrschen, Herrschesystem, dass das hier an der Distel herrschte von der Direktion, das haben wir so ein bisschen durch Kommunikation untereinander unterwandert. Und es ging so, es gab Veränderungen an der Distel. Stück für Stück. Und dann muss man sagen, das hat mir natürlich auch großartig gefallen, weil ich habe zum ersten Mal verdient, sodass ich auch leben konnte und nicht auf jeden Pfennig gucken musste. Das war nämlich vorher, war das über Jahre ein fürchterliches Problem. Und man hat auch schöne Aufgaben nebenbei gehabt. Ich habe viel Synchron gemacht. Ich habe Grasse habe ich immer einmal im Jahr so ein schönes Märchen gehabt und so eine große Rolle und im Fernsehen immer so mitgewuselt und so. Weißt du, du hast so mit in Metiers reingerochen, von denen du vorher keine Ahnung hattest. Und das hat natürlich Spaß gemacht.
Ne? Und darf ich fragen, wie viele Vorstellungen hast du damals gespielt? So pro Woche?
Das war damals auch noch relativ entspannt, weil es natürlich nicht so viele Tourneen gab wie nach der Wendezeit.
Natürlich.
Da wurde... Also es wurde gespielt, es wurden mehrere Programme gespielt auch. Da wurde auch immer von Montag oder von Dienstag, glaube ich, von Dienstag bis Sonnabend. Und Sonnabend war dann immer noch Tanz in der Distel. Da haben die so die Stühle weggeräumt und ach du großer Gott, sowas alles.
Also und im Grunde genommen, was Lars Eidinger mit Autistic Disco macht, das habt ihr damals
ganz
schon
genau,
in den 80er
ganz
Jahren
genau.
in der Distel gemacht.
Haben wir alle schon gemacht.
Also alles Caro, hörst du das?
Ja.
Warum machen wir sowas nicht, Caro?
Ich weiß es nicht.
Ich fasse mal zusammen. Ihr wart Rockstars. Ihr habt immer vor ausverkauften, begeisterten Haus gespielt, vor begeistertem Publikum.
Ja.
Und Samstagabends habt ihr Party gemacht.
Ganz genau. Ganz genau. Und wenn du nicht in der Friedrichstraße gespielt hast, es gab noch ein zweites Haus damals, das war in der Degener Straße, das war ein Kino. Da haben wir, glaube ich, immer von Mittwoch bis Donnerstag, nee, von Dienstag bis Donnerstag gespielt oder Freitag, weiß ich nicht mehr ganz genau. Das war natürlich sehr beliebt, weil man denn mal ein Wochenende richtig frei hatte. Ne?
Ja.
Und das war schön. Und dann, ja, das im Prinzip waren das.
Und waren auch damals schon mehrere Stücke gleichzeitig mit gab es zwei Gruppen, zwei Ensembles?
Es gab zwei Gruppen, ja. Gab es immer. Also dadurch war das ja nur möglich, dass du Degnerstraße und Friedrichstraße bespielen konntest. Immer im Wechsel, wöchentlich oder 14-tägig, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann auch mal irgendwie andere Programme, dass du dann mal frei hattest. Aber es wurde schon viel gespielt, auch damals schon. Aber es war natürlich, weißt du, heute sind wir drei Leute auf der Bühne und zwei Musiker. Damals war da unten ein Orchester, da saßen fünf Leute oder so. Und auf der Bühne, auf dieser kleinen Bühne, da waren, ja Mensch, ich müsste jetzt lügen, also sechs, sieben Schauspieler bestimmt. Das heißt also, du hast auch immer während des Abends, hast du auch immer mal Freiräume gehabt, hast im Konzimmer gesessen und so. Wir hatten ja auf unserer kleinen Bühne zwei Seitenmeister. Auf jeder Seite saß ein Techniker. Wir hatten zwei Garderobieren. Also das war eine riesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, diese Distel. Das war wie ein Stadttheater. Also wir hatten ein Büro mit wie vielen Leuten, ich weiß ja nicht. Ich glaube, da haben über 56 Leute gearbeitet an diesem kleinen Theaterchen. Also das war unfassbar, ja.
Fantastisch.
Ja.
Ja, der ersten Stücke, die ich mal hier in Berlin gemacht habe, war im Friedrichstadtpalast, habe ich in der Kinderrevue mitgespielt. Und da gibt es auf den Fluren, sah man dann noch die Schilder, da gab es also früher eine eigene Schusterei oder ich glaube, es gab auch also natürlich Physiotherapeuten für die Tänzer. Also es waren mehr Leute am Theater beschäftigt, glaube ich, so insgesamt.
Ja, natürlich. Ja, in jedem Fall, ja.
Ja.
Ich meine, es ist ja nicht nur bei uns so, ich meine, es ist ja auch an den normalen Stadttheatern, also wie da. Dass der ganze Apparat geschrumpft worden ist. Ne?
Ja.
Das ist ja schon ziemlich schlimm.
Ja, finde ich
auch. Ja, wie überall hier in diesem Land, deswegen funktioniert ja auch so vieles nicht. Ne? Weil alles weggekürzt und nun soll es besser werden.
Ja. Caro, ja. Wie war das bei dir? Wie war dann, gab es noch Zwischenstationen zwischen dem Hans-Otto-Theater und der Distel?
Hast du
einen Abend gehabt, wo du in der Distel saß und das gesehen hast und gedacht, Gott, was machen die da und wer ist dieser Michael Nitzel?
Nee, ich saß mit Michael Nitzel sogar in der Distel.
Ah.
Aber ich war nach den 4 Jahren Hans-Otto-Theater war ich noch 2 Jahre frei, als freie Schauspielerin unterwegs. Und ich glaube, noch als ich am Hans-Otto-Theater war, Bastien Voss, die auch an der Distel gespielt hat, und ihre Eltern und meine Eltern sind Nachbarn. Wir kennen uns also aus Kindheitszeiten. Wobei sie 10 Jahre älter ist als ich. Also sie hat mich früher mal gewickelt, als ich noch Baby war. Und die kam mit Peter Ensikat, mit dem sie zusammen...
Ja, Entschuldigung. Ja, Kabarett-Typ, Micha.
Naja, aber das sollte doch so, oder?
Ja, unbedingt. Nur weiter.
Ja, na toll. Die kam mit Peter Ensikat, mit dem sie zusammenlebte, irgendwann noch ans Hans-Otto-Theater. Und Peter Ensikat hat danach gesagt, Mensch, du hast komisches Talent, du solltest was Komisches machen. Und dann in diesen 2 Jahren freischaffend sein, da habe ich Bastian getroffen und die meinte, ja, Anna Distel, suchen Sie jetzt jemanden, bewirb dich doch da mal. Und dann habe ich mich da beworben oder durch sie sozusagen vorgesprochen. Ja, sie hat mir den Kontakt vermittelt zu Martin Meyer-Bode damals.
Ah, du hast bei Martin Meyer-Bode vorgesprochen.
Genau, ja, und dann hatte ich einfach Glück.
Darf ich fragen, jetzt mal im Unterschied zu Micha, du hast also keine ernsthaften Rollen vorgetragen, sondern hast du dir direkt ein Kabarett-Vorsprechen vorbereitet?
Nein. Ich habe auch ernsthafte Rollen vorgesprochen, aber ich weiß nicht mehr was. und ich hatte aber auch Texte bekommen, die ich spielen sollte. Ich musste auch zweimal vorsprechen, weil ich glaube noch nicht gleich alle einverstanden waren, dass ich da hinkomme.
Was man sich im Nachhinein kaum vorstellen kann.
Ja, das.
Das war
ja,
so, ne, Micha?
War so, ja, aber die Mehrheit war dafür. Ich war ja übrigens dein Sparringspartner, war ich ja.
Genau, du hast mit mir.
Weißt du das noch?
Ja. Das war schön, ja. Ich hatte das Gefühl, dass man. Da war ich ganz überrascht, weil ich dachte, Mensch, mit dem kann man ja richtig spielen. Der geht ja richtig auf Sachen ein und so.
Echt? Ja. Das habe ich noch nie erlebt. Aber.
Doch.
Das heißt. Ihr habt gemeinsam, Micha, du hast auch einen Text vorgekriegt oder war das eine Nummer aus dem laufenden Programm? Oder?
Das war eine Nummer aus dem laufenden Programm.
Ah, okay.
Und Also für mich war das auch fremd. Ich habe das nicht selber gespielt, aber das war eins aus dem laufenden Programm. Und ich habe dann mit einem Zettel in der Hand da gestanden und dann haben wir uns so ein bisschen vergnügt miteinander.
Sehr gut. Und wisst ihr noch, worum es ging? Was war die Schussrichtung dieser Nummer?
Irgendwas war doch mit das Schweine aus Trögen essen. Irgendwas, was war denn das? Ich weiß es nicht mehr.
Großer Gott.
Nein. Das war eine kabarettistische Nummer.
Ich weiß, dass ich auf allen Vieren auf der Bühne rumgekrabbelt bin.
Ist das wahr?
Ja.
Das weiß ich nicht mehr.
Danach dachte ich, Mensch, du.
Bestimmt ein schöner Anblick.
Das war beim ersten oder beim zweiten Vorsprechen, das Rumkriechen?
Das war beim zweiten Mal schon.
Sie, dann haben sie dich genommen. Also, das ist doch irgendwie komisch.
Ja, man muss ja auf allen Vieren krabbeln, daneben sein auch.
Ja, da sieht man es mal wieder.
Ja. Wenn man angekrochen kommt, geht's.
Und dann begann eure gemeinsame Zeit an der Distel. Habt ihr zusammen gespielt?
Ja, das erste Mal.
Ja, gleich zu Anfang, ja.
Ja.
Sag mal, Caro,
Wisst ihr noch überhaupt irgendwas, wie die Stücke hießen?
Ja, ja.
Vier Fäuste und ein Bundestag. Nein, so hieß es nicht. Wie hieß denn das? Zum Rauchen geht man in den Keller, hieß es auch nicht.
Ja, genau, genau.
Warte also mal. So ungefähr.
Kampfzone Bundestag?
Kampfzone Bundestag, ganz genau. Ja, ist ja fast so ähnlich.
Ja,
ganz und war genau. War das ein Dreierprogramm?
Ein Vierer. Nee.
Ein Vierer. Mein Gott, das ist ja, was damals alles gab an der Distel, ein Viererprogramm.
Ja, ja. Ja, das gab es
auch
immer
neu.
Mal.
Ne? Das wurde neu ausprobiert und ich weiß nicht, Micha war da am Anfang noch nicht so glücklich. Ne?
Ja.
Dass du da so dann so in
der fremden Umgebung weiß nicht.
Umgebung
ja,
na, und so.
Das war, ich hatte so ein bisschen Sehnsucht nach der alten Dreiergruppe, weil das so schön war. Aber
Da kam diese junge Kollegin mit ihrem balletösen, mit ihrer balletösen Disziplin.
Ja.
Nein, das muss man mal sagen. Das war schön, weil es hat einfach Spaß gemacht, muss man schon sagen. Also das war auch eine tolle Truppe. Da, guck mal, da war Caro dabei, da war Timo dabei, Edgar und ich.
Ja, das
und
hat Spaß gemacht. Das war echt schön.
Oh, das klingt sehr gut.
Ja, und das war auch ein verrücktes Programm war das.
Vor allem für mich war das toll, weil ich natürlich so viel lernen konnte. So für den Einstieg von den alten Hasen und von Timo auch. Das war großartig. Ja,
ja, wir reden vom Kollegen Timo Dolais. Spricht das richtig aus? Dolai? Ja,
ja Dolai.
Ja, ja.
Den wir natürlich auch demnächst bald hier in diesem Podcast begrüßen werden. Ja. Ich würde gerne mit euch über ein Thema reden, weil ihr da beide, das ist sozusagen eine Disziplin in unserem kabarettistischen Dasein, wo ihr beide, finde ich, so hervorstecht. Und das ist das Thema Parodien.
Ich bei Parodien?
Ja, Micha, ich habe gehofft, dass du so reagierst. du hast ja lustigerweise die Aussage getroffen mit dem, oder ich höre daraus so ein Parodien, was habe ich damit zu tun, das kann ich gar nicht so gut.
Ja.
Allerdings habe ich mit dir 250 Vorstellungen von einem Programm gespielt, Zwei-Zimmer-Küche-Start, wo im Grunde genommen, wie sagt man so schön im Kabarett, die Schlussapotheke, die letzten 10 Minuten auf der Bühne, eigentlich quasi dir als Angela Merkel gehört haben, die du da parodieren durftest. Und das, also spätestens da habe ich zum ersten Mal gedacht, jetzt kocht der Saal.
Ja, gut, das ist eine besondere Situation gewesen, weil Parodien sind ja, also, oder das ist vielleicht mein Hemmnis, das ich so im Kopf habe, dass man eine Person so gut wie möglich nachmacht. Hier habe ich einfach mich auf, also da war die Verabredung, das ist eben die Makel, und habe mich da mit Unverschämtheit drüber gesetzt.
Ja.
Aber wenn ich das so vergleiche, so wenn Timo die Merkel nachmacht und so, das ist alles irgendwie viel echter. Diese Frau, die ich dann nachgemacht habe, die war völlig abgedreht und weg von dieser, eigentlich sehr weit weg von dieser Frau. Das geht schon stimmlich, geht das los, dass ich das nicht so kann, die komische Sprachduft da und so. Das ist, vielleicht ist es auch ein Klemmi, den ich da so habe, aber ich habe vor solchen Geschichten immer Angst. Wenn mir alle sagen, oh, dann machst du da. Und dann denke ich, oh Gott, nein, ich möchte das bitte nicht.
Aber du musst auch anerkennen, dass irgendwann, diese Verabredung, ist doch interessant, diese Verabredung mit dem Publikum, ich bin jetzt die Merkel und ich mache so gut ich kann, scheint ja mehr als zu funktionieren.
Ja, da hat sie funktioniert. Meines Wissens gibt es so ein paar Geschichten, wo es nicht funktioniert hat.
Aber ich habe über dich gelesen und habe auch gelesen von einer wohl legendären Parodie, die du gemacht haben musst, von Marcel Reich-Ranicki.
Ja, das ist nur etwas, was mir entgegenkam. Weißt du, weil vom Sprachduktus und so weiter, das war etwas, was ich vom Aussehen, also das ist mir auch leicht gefallen, das ist mir, aber sonst bin ich da.
Also da würdest du sagen, bist du anders rangegangen als Andi Merkel, da hast du wirklich versucht.
Ich will mal was sagen, da habe ich versucht, den zu machen. Und das Großartige ist ja, ich habe in einem Textbuch stehen, dass ich der einzige von Marcel Reich-Ranicki autorisierte Marcel Reich-Ranicki-Darsteller bin. Das hat er mir in mein Textbuch geschrieben mit Unterschrift. Wir haben nämlich auf Hiddensee gespielt und da hat er Urlaub gemacht und war dabei, hat zugeguckt. In der Nummer kam nichts mit Reich-Ranicki vor. Ach, und da hat die Oechelhäuser,
der hat das gesehen.
Ja, er hat zugeguckt und da hat die Oechelhäuser gesagt, jetzt mach doch mal Dings. Und das haben wir so als Zugabe gemacht. Da hat so eine kleine Talkshow, die wir auch vorher zusammen gespielt haben, in einem anderen Stück. Und die hatte ich eben noch so drauf. Und dann haben wir das Ding da und der hat sich gekugelt. Weil ich da ja auch, ich bin wie so ein Kugelblitz, ich bin den anderen Leuten auf den Schoß gesprungen und weiß ich was. Also mit viel Körperlichkeit und dann diese Sprache. Und danach, junger Mann, kommen Sie her. Und dann hat er mir in mein Textbuch geschrieben, so, das muss jetzt mal gesagt werden, aus, vorbei.
Aber entschuldige mal, das ist ja eine fantastische Geschichte. Und trotzdem sagst du, dass Parodien, dass du da erstmal Angst hast. Aber das ist ja auch gut, wenn man erstmal...
Ja. Wenn
Scham und Angst hat, das zeigt ja nur, dass man Respekt hat vor dem, dem man da.
Ja, das habe ich auch, ja. Weißt du, wenn ich das so, weil ich, wenn ich zum Beispiel Caro so zusehe, bei vielen Geschichten, die sie macht, die ich sowas von genau und treffend und komisch finde, auch in ihrer leichten Überzogenheit, das traue ich mir so nicht zu, weil sie kann das ja praktisch mit jedem, hat man so das Gefühl. Nee, aber das ist so, wo ich jedes Mal wieder sage, ach du großer Gott, nee, oh, wunderbar, aber ich nicht, weißt du?
Der Caro, nee, wie ist das bei dir? So. Wie gehst du an die Sache ran?
Ich weiß nicht, ich gucke mir einfach die Menschen an und suche mir das, was ich denke, was erstmal prägnant ist bei denen und versuche das nachzumachen. Und dann, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, vielleicht hat das was mit Talent zu tun. Ich mache mir da jetzt nicht so einen Riesenhals drum, ehrlich gesagt.
Sehr gut.
Und das mache ich eben. Ich mache mir immer da Riesengedanken und denke, oh
ja,
Gott,
ich habe auch großen Schiss davor und sage jedes Mal, nee, das kann ich nicht. Wenn dann wieder irgendein anderer Name kommt, den ich vielleicht noch machen könnte, dann denke ich mal, seid ihr verrückt geworden? Wie soll man das denn machen und so? Aber ich
finde es schwierig, wenn einem bis zu dem Zeitpunkt, wo man es machen soll, einem diese Person nie besonders aufgefallen ist. Und es gibt ja so Leute, die fallen einem, da fällt einem sofort was zu ein. Marcel Reich-Ranicki zum Beispiel, man hat ihn sofort vor Augen. Mhm. Aber, und das ist ja auch Thema im aktuellen Stück, der Distel-Skandal im Spreebezirk, es gibt ja auch so viele farblose Menschen.
Weiß also zum Beispiel Gott, Frau Kramp-Karrenbauer ist mir echt auch schwer gefallen. Also die, das finde ich schon schwierig. Weil die dann auch so, wenn es zum Beispiel dann so ein Dialekt dazu kommt, der einem nicht so liegt, dann wird es schwer.
Dialekte habe ich auch furchtbar Respekt davor.
Ja, aber, das habe ich auch. Aber das muss ich, darf ich mal was zu Kramp-Karrenbauer sagen?
Caro,
aber du hast das aber sehr getroffen. Und das ist auch der erste Satz hat gesessen und die Leute wussten sofort und haben gelacht und so weiter. Also sicherlich ist die eigene Empfindung immer so, ist man mehr drin, hat man das Gefühl, mehr diese Person zu haben. Aber nach außen war das treffend.
Aber das ist sowieso etwas, finde ich, bei Parodien, was du gerade sagst. Der erste Satz ist unglaublich entscheidend.
Ja, klar.
Das ist dieses, man kommt auf die Bühne und entweder schließt man da direkt mit dem Publikum den Pakt, okay, ich bin jetzt der oder die und das klappt oder klappt nicht. Und manchmal sind es so, es ist auch interessant, manchmal als Kollege auf der Bühne zu stehen und Kollegen zu beobachten, der auf die Bühne kommt, also parodierend.
Ja.
Und an welchen Kleinigkeiten es manchmal liegt, dass sich das einlöst oder nicht.
Ja, dass es in die Hose geht, ja.
Aber wir haben auch oft, ist jetzt vielleicht doof, aber wir haben schon oft festgestellt, dass es immer ganz gut ist für die Leute, sie hören vorher einmal den Namen von dem, der jetzt kommt und dann kommt der und die Leute wissen schon, ach ja, stimmt, schön.
Ja.
So.
Ja, das ist ja eigentlich auch das Schöne bei uns so, dass die Leute sind ja doch meistens drauf aus, sich zu amüsieren, ne, und machen viel, viel Spaß mit, denke ich. Und also dass diese, weißt du, diese Leute, die sich, das hast du selten, die sich so zurücklehnen, so das Kinn auf die Hand gestützt und sagen, na, was treiben sie denn da? Das hast du eigentlich relativ selten, das, was uns die ganze Geschichte nicht so allzu schwer macht, ne?
Ja.
Denke ich, oder?
Also zusammengefasst kann man sagen, wir leben der Distel davon, dass das Publikum mit gutem Willen
ja auch, immer
sich unsere Darbietung anguckt.
Ja.
Das klingt aber ganz schön, das klingt schon hart.
Denn das sollte eine Pointe werden. Das klingt sehr hart.
Dann sage ich mal, das war jetzt eine Pointe. Siehst du, und so ist es mit den Parodien halt auch. Man sagt halt vorher an, Achtung, jetzt kommt
Achtung, jetzt kommt eine Parodie. Ja.
Ah ja.
Und, was sagen Sie? War doch komisch, oder?
Natürlich muss man es dann trotzdem einlösen nachher, ne? Also, ich meine, nur der Name reicht natürlich auch.
Was auch speziell ist, finde ich, an der Distel ist, dass man, wenn man in so eine andere Rolle schlüpfen muss, also als Merkel, als Reich-Ranicki, als Kramp-Karrenbauer, ist ja meistens ein Umzug vorher. Man muss meistens sogar eine Perücke aufsetzen. Und wir alle wissen, es arbeiten nicht mehr so viele Leute an der Distel, wie mal an der Distel gearbeitet haben. Man muss das oft sogar alleine machen, macht das in einem irrsinnigen Tempo und hat dann im Grunde genommen, man ist froh, wenn man den Auftritt schafft auf Stichwort.
Ja.
Man hat keine Sekunde, sich einzustimmen.
Das stimmt.
Man will mit einer fremden Figur verschmelzen, aber verbringt relativ wenig Zeit mit ihr dann letztendlich.
Ja, das ist richtig, ja. Ja, aber so ist es.
Muss man in dem Moment machen.
Ja.
Na gut. Also Parodien, ein Aspekt des Lebens als Kabarettist. Wie ist das, wir haben über das Spielen hier am Haus ein bisschen geredet, wie ist das mit Tour? Vermisst ihr das Touren?
Ach du, eigentlich ja. Ich bin immer ganz gern auf Tour gewesen. Es gibt gab Touren, die waren ganz großartig, und dann gibt es natürlich auch Touren, da das hängt mit den Orten zusammen und so, oder manchmal ist es Mist mit dem Wetter. Du bist ja auch vom Wetter so abhängig, ne? Weil du hast nur das Hotelzimmer und die Freiheit draußen. Und das ist schon. Aber ich bin eigentlich immer gern auf Tour gefahren, ja.
Ja,
wir haben ja auch, Mensch, wir haben.
Entschuldige, jetzt habe ich. Micha wollte noch was sagen.
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir haben ja auch wahnsinnig viel von diesem Deutschland kennengelernt, ne? So durch diese Dienste. Ganz schnell nach der Wende, wo andere Leute viel Geld für bezahlen mussten. Wir sind kreuz und quer hier durch Deutschland gefahren. Österreich, Schweiz, USA, England.
Und es kommt auch oft, unsere Stücke, habe ich das Gefühl, gut an, wenn wir woanders sind auch, ne?
Also ja.
So das ist durchaus auch erfolgreich. Das macht es natürlich sehr, sehr angenehm dann, das Reisen zur nächsten Station.
Das finde ich auch,
Station.
Ja.
Nicht, dass das untergeht. Die Distel ist in der Tat mal in den USA gewesen.
Ja.
Wann war das und wo habt ihr da gespielt?
Das war, weiß nicht, 92 so oder so. Das hing damit zusammen, dass Berlin ist ja die Partnerstadt von Los Angeles. Und da war irgendwie ein Jubiläum oder so, und da sind wir rübergeflogen und haben in Fairfax, in einem kleinen Theaterchen, haben wir zwei Vorstellungen gespielt. Und das war großartig. Das war ein großes Abenteuer. Musst dir vorstellen, einmal du fliegst über den großen Teich zum ersten Mal in deinem Leben, fliegst in Gegenden, wo du nie geglaubt hast, dass du da irgendwann hinkommst. Du fliegst über Grönland, du fliegst dann über den nordamerikanischen Kontinent, landest in Los Angeles. Da drücken sie dir einen Schlüssel in die Hand von so einem Chevy-Bus. Da ist das Hotel und dann fährst du los. Und das war so großartig, weil es ist ja relativ einfach. Damals gab es ja noch kein GPS und so weiter. Karte auf dem Schoß, also mein Beifahrer, das war Gerd Kiesling. Und wir sind dann zum Beverly Garden Hotel in Hollywood gefahren. Da haben
Den
wir
Weg wirst du nie vergessen.
Nein, werde ich nie vergessen. Und dann haben wir bloß unser Gepäck abgeworfen, weil man wollte das ja an sich reinfressen. Die ganze Nacht geflogen, angekommen morgens. Und dann haben wir das Hotel angeguckt und dann wollten wir den Sonnenuntergang natürlich im Pazifik angucken und sind dann diesen Sunset Boulevard runtergefahren. Und wir hatten keine Ahnung, wie lang dieses Ding ist. Und sind gefahren und die Sonne war schon weg. Dann waren wir endlich am Pazifik. Mhm. Und das war und alle haben geschlafen hinten, bloß ich bin gefahren, weil ich das so sehen wollte. Es war großartig. Und diese Vorstellungen waren auch großartig. Da haben wir übrigens auch Christa Wolf kennengelernt. die damals von der Getty-Stiftung nach Los Angeles geholt wurde, nach diesen Stasi-Vorwürfen und so weiter, haben die Leute sie aus der Schusslinie genommen, haben gesagt, die Deutschen haben noch einen Knall, was die mit ihren Leuten da so machen. Und sie war in der Vorstellung und hat dann so ihr Leben beschrieben, dass sie da eben sitzt und schreibt und eigentlich aus Los Angeles noch nicht rausgekommen ist. Und dann haben wir sie mitgenommen. Wir haben sie eingeladen, weil wir hatten ja Platz in dem Bus und sind dann mit ihr nach Mexiko gefahren, in die Mojave-Wüste. Die Leute da haben uns gesagt, sie haben noch nie eine Truppe gehabt, die in 10 Tagen so viel unterwegs waren und so viel gesehen haben wie wir. Aber wir haben das alles in uns reingefressen.
Und die beiden Vorstellungen, lagen die in einem gewissen Abstand auseinander oder habt ihr die hintereinander gespielt?
Ich glaube, die waren, das war sehr günstig, die waren schnell hintereinander, sodass wir unendlich viel freie Spitzen hatten.
Und Entschuldigung, aber habt ihr das Programm verändert für den amerikanischen Zuschauer? Habt ihr?
Ja, das war zusammengejagt. Das ging irgendwie, ging es natürlich sehr um Mauerfall, um Ost-West und so weiter. Und das haben die Leute auch verstanden, da offensichtlich. Also naja, das ist sowieso verstanden. Ich meine, das war damals, hat sich ja die ganze Welt mit diesen deutschen Verhältnissen da beschäftigt. Ne? Oder sehr viele Leute gerade. Ja. Und das war großartig. Genauso wie in London. Wir haben auch in London und in Oxford gespielt. Und da war das auch so. Das war wie ein Heimspiel. Also weil die Leute so gut informiert waren, dass es lief wie Schmitz Katze. Es war wirklich großartig. Und das haben wir natürlich alle genossen. Das war schön. Einfach schön. Toll.
Toll. Caro, was hast du dem entgegenzusetzen? Was war dein weitestes?
Nur entgegen, dass ich noch nicht mit der Distel in Los Angeles war.
Aber ja. Ich muss auch sagen, dass ich manchmal so ein bisschen das Gefühl kriege, die großen Partys in der Distel waren
die sind
Ende der
gewesen.
80er Jahre. Die ja, großen Tourneen. Wir müssen auch mal sowas machen. Wir haben 7 Vorstellungen die Woche und wenn die nicht sind, dann haben wir Pandemie.
Ja, ja, genau. Das ist ärgerlich, ja.
Ja, aber das geht auch in die Geschichte ein.
Ich glaube auch. Und einen Podcast machen wir jetzt. Aber grundsätzlich vielleicht noch 2 Worte zum Tourneetheater. Bist du gerne auf Tournee? Fährst du? Sitzt du gerne am Steuer?
Ich jetzt.
Steuerst deine Kollegen?
Oder mich?
Ja, du, Caro.
Ich steuere gerne meine Kollegen. Also ich muss auch sagen, ich fahre fast lieber, als dass ich gefahren werde. Also kommt auch ein bisschen drauf an, wer sonst am Steuer sitzt. Mhm. Das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, ne? So Touren können schon richtig schön sein. Das kann auch doof sein, halt je nachdem, wieso die Umstände so sind. Ob man irgendwie jeden Tag 600 Kilometer fährt oder nur 200 oder so. Und ob die Hotels ganz nett sind und natürlich, wie die Vorstellungen laufen. Und manchmal kommt man irgendwo hin und das ist vielleicht alles ganz klein und gar nicht so richtig professionell und trotzdem richtig toll. Weil einfach hinter der Bühne alle wahnsinnig nett sind, weil, weiß ich, es gut um einen gekümmert wird. Und manchmal kommt man an so ein größeres Theater, da ist niemand und singt so, was ist jetzt hier? Keiner hilft einem.
Das stimmt. Und
jetzt weißt du, wenn ich da mal noch einhaken darf, dann merkst du manchmal auch so, was so Kulturvereine für große Rollen spielen in manchen Orten. Also was die Leute so auf die Beine stellen, wie die ihre Freizeit praktisch einbringen in das Funktionieren solcher Tourneen zum Beispiel. Ne? Da muss man mal den Hut ziehen.
Und da zieht man den Hut, das ist absolut beeindruckend. Ne?
Du merkst es, mit wie viel Liebe da so Dinge gemacht werden. Das geht beim kleinen Catering los bis zum, wie für dein leibliches Wohl sonst noch gesorgt wird, also mit Garderobe und so weiter. Das ist schon toll, was da Leute auf die Beine stellen.
Ja, das finde ich auch. Und es hat auch einen Einfluss auf die Vorstellung.
Ja, na klar. Klar. Du merkst es. Die Leute, es gibt so Vorstellungen, da sind so zahlende Gäste und die kommen dann so hin. Und das ist da, es ist irgendwie was anderes. Sie wissen, da haben Leute sich eingebracht und haben vorher im Vorfeld schon gearbeitet. Das Publikum mag das auch, weil die wahrscheinlich beim Kartenkauf schon darüber reden und weiß ich was. Also irgendwie ist das oftmals anders. Ne?
Ja, es gibt auch viele Orte, wo wir seit Jahren schon hinfahren.
Ja.
Und das fand ich relativ speziell, als ich angefangen habe zu proben an der Distel, dass es immer wieder so Momente gab, gerade wenn es so um, sag ich mal, Requisiten ging oder Möbel, die man auf der Bühne hat, dass schon während des Probens, also quasi schon in der ersten Leseprobe manchmal gesagt wurde, oh, ein Sofa, Na, da bin ich ja mal gespannt, wie wir das in Darmstadt auf die Bühne kriegen. Wo ich dachte, liebe Kollegen, da denken wir jetzt schon dran. Aber spätestens, jetzt war ich auch schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal in Darmstadt, kann ich dem nur beipflichten. Ja, die Hinterbühne ist wirklich klein. Man kennt die Räumlichkeiten irgendwann.
Ja, das ist wahr. Und es ist auch nicht unwichtig. Ne? Ja. Sonst stehst du da wie Max in der Sonne.
Na, sehr schön. Ja, Mensch, ihr Lieben, was? Ach, jetzt haben wir ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt.
Ja.
Was glaubt ihr denn? Wann geht's denn weiter eigentlich hier mit dem Kabarett?
Oh Gott. Ich denke mal, also ich hoffe nach dem Sommer.
Ja, das ist auch so meine Hoffnung. Davor bin ich sehr pessimistisch, was da eine Eröffnung davor angeht. Das glaube ich nicht.
Ja, ich glaube auch nicht so richtig dran.
Nee. Das ist natürlich alles fürchterlich, ne? weil diese ist alles irgendwo verschenkte Zeit. Aber was heißt verschenkte Zeit? Das ist eben einfach so Peng, was soll man machen.
Aber ja, verschenkte Zeit. Was glaubst du? Ich meine, wir machen ja mit Kabarett, wenn wir gut sind, müssen wir irgendwie ja versuchen, großspurig am Puls der Zeit zu sein. Glaubst du, was wird sich für uns viel ändern? Müssen wir uns richtig neu denken? Muss Kabarett, müssen wir andere Sachen spielen? Oder glaubst du, dass einfach jetzt manche Themen, einfach gerade parteipolitische Sachen in der Pandemie zu kurz kommen? Was glaubst du, was wird sich ändern nach der Spielpause? Oder glaubt ihr?
Ja, ich befürchte, dass sich weniger ändern wird, als ich für nötig hielt.
Ich höre dich übrigens gerade sehr leise, Micha. Ich glaube, du musst näher ans Mikrofon ran.
Achso, ich habe hier so ein. Ist besser so?
Ja, so ist viel besser. Ja,
so. Ich denke, das ist. Es müsste sich eigentlich was verändern. Aber meine Angst ist so, dass wir zum Thema wieder zurückkommen. Nee, Quatsch, wie sagt man?
Zum Business as usual.
In die alte Spur. Und das ist, glaube ich, ganz gefährlich, weil wir jetzt auch in dieser Pandemie gemerkt haben, was in unserem Land alles nicht in Ordnung ist. Also mehr gemerkt haben als vorher. Das haben wir vorher auch schon gewusst. Und ich denke, dass es da großen Diskussionsbedarf in der Gesellschaft gibt. Und das ist natürlich auch etwas, was uns unmittelbar betreffen wird. Ne?
Ja.
Also das ist jetzt sehr allgemein gesprochen. Ganz konkret kann ich das natürlich, ich könnte sagen, wir über Umwelt müssen wir natürlich reden. Wir müssen über diese Ungleichverteilung von Arm und Reich reden, weil das ist ja auch etwas, was diesem Land immer mehr auf die Füße fällt und was, glaube ich, in der Zukunft für sehr viel Unruhe und sehr viel Trauer sorgen kann.
Ja.
Befürchte ich. Oder das wird so sein, davon bin ich überzeugt.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass wir uns damit beschäftigen werden müssen.
Also ich kann mir im Moment auch überhaupt gar nicht vorstellen, dass wir so die Stücke einfach so spielen, wie wir sie jetzt hatten. Ich habe das Gefühl, man müsste mit komplett neuen Stücken, mit alles neu anfangen. So.
Geht mir auch so, ja.
Und ich weiß nicht, und dann denke ich vielleicht, ja, mal sehen, ob man das sowieso alles so weitermachen kann, wie das bis jetzt war, dass da hoffentlich 400 Leute drin sitzen, wenn es richtig gut läuft. Ob es sowas überhaupt noch mal gibt. Also das rückt alles so schon so. Ich kann es mir schon fast gar nicht mehr vorstellen.
Ja, gut, aber das ist vielleicht so ein bisschen wie der Gedanke, mein Gott, kann ich das überhaupt?
Ja.
Nee, ich glaube, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie man unser Theater auch gestaltet oder so, dass man da vielleicht noch was überlegt. Weiß ich nicht.
Das kann schon sein, aber ich denke,
Episode soll ein andermal erzählt werden.
Ja, ich denke, das ist eine inhaltliche Sache. Da ist es ganz, ganz wesentlich, was man da vielleicht verändern müsste, sollte. Wisst ihr?
Und für mich ist das auch immer genau der Punkt, weil ich betrachte mich ja eigentlich nicht als Kabarettistin, sondern als Schauspielerin mit einem vielleicht Talent zum Komischen oder zu Pointen oder so. Weil Kabarettisten sind für mich die das auch selber schreiben.
Mhm.
Also so, die ihre eigenen Texte auch auf die Bühne bringen können und so. Und wir sind ja doch eben auch abhängig einfach davon, was uns andere schreiben. Ne?
Ja, das ist richtig. Das, genau das sind wir, also auch ich. Bei Timo ist das zum Beispiel ein bisschen anders, weil der auch schreiben kann und auch, wie man weiß, ganze Stücke auch.
Und richtig gut schreiben kann.
Richtig gut schreiben kann. Ja. Aber das Tolle an unserem Theater ist ja, dass wir, wollen wir sagen, Texte haben, die uns gute Angebote machen, über die du aber reden kannst. Ne? Wir sind ja nicht so, dass wir jetzt einfach bloß diese Sachen spielen müssen, sondern wir können uns da schon mit einbringen. Und das ist ein großes Privileg, denke ich, dass wir an diesem Hause haben, wo wir eben auch mitverantwortlich sind für das, was auf der Bühne dann passiert und vor allen Dingen auch unsere Meinung da sozusagen.
Das finde ich auch, und da muss ich auch mal wirklich unseren künstlerischen Leiter loben, der das auch, finde ich, sehr mit anregt, dass wir da auch mitsprechen dürfen und sollen, und dass es sehr erwünscht ist. Das ist wirklich großartig mit ihm.
Das ist aber Prinzip dieses Ladens gewesen seit der Privatisierung, das muss man sagen.
Also das habe ich am Anfang, als ich als Gast angefangen, na gut, als Gast sowieso vielleicht nicht so viel, oder aber auch dann noch, also das für mich ist das erst mit Dominik Petzold so gekommen, dass das so noch offener ist. Also so ist mein Empfinden.
Nee, das kann ich so nicht sagen. Also das ist auch bei Martin ist es schon so gewesen, dass wir und auch bei
das stimmt, ja. Jetzt
bei hast Pitt recht.
Nächste Woche übrigens in der Sendung, Martin Meyer-Bohle.
Oh, ja. Schön.
Ja. Ja, das ist, das ist, also ich würde behaupten, aus Erfahrung, das ist das Prinzip gewesen des Ladens.
Vielleicht war ich da einfach noch nicht so involviert in manche Sachen, oder ich habe mich selber rausgehalten, weil ich dachte, ich kann das sowieso nicht.
Ja, kann sein, ne? Dass man ist ja auch ein bisschen befangen, denke ich, so zu Anfang.
Ja.
Aber das ist, ich meine, wir haben da auch großartige Sachen erlebt und unglaublich wendige Autoren, also die schnell Dinge auch aufnehmen konnten. Das, und muss man sagen, wir haben eigentlich immer sehr viele sehr gute Autoren gehabt. Das geht bei Ensika Tristock los und das hört bei Martin, bei auch, wie heißt er noch gleich hier, unser Freund? Zwei Zimmer Küche Staat, ich vergesse ihn.
Thomas Lienenlücke.
Lienenlücke, ja.
Den ich auch im Podcast begrüßen werde.
Ja.
Ja.
Na
schön, ihr Lieben, das ist doch vielleicht dann doch ein ganz guter Ausblick auf die Zeit, die kommen wird, dass wir hier an der Distel die Möglichkeit haben, diese ganzen Themen, die da auf uns zukommen, in irgendeiner Form, wir selber auf der Bühne, aber auch mit den Autoren, die hier zum Zug kommen, gestalten können.
Spannend wird es allemal, ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Oh Mann, es war eine große Freude, euch mal wieder zu sprechen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, toll mit dir als Moderator.
Ja, ebenfalls.
Mach mal wieder.
Caro.
Dann würde ich sagen, bitte bleibt gesund. Habt eine gute Zeit, bis wir uns wiedersehen. Und ich würde sagen, wir beenden dieses Gespräch, Caro, indem wir jetzt für unseren lieben Kollegen noch einmal kurz ein Geburtstagsständchen singen.
Oh. Ja, welches denn?
Also ich kann wirklich leider nur.
Happy Birthday.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Michael Nitzel. Happy Birthday to you.
Dankeschön, ihr beiden.
Caroline Lux aus dem Musikkeller.
Und Rüdiger Rudolf.
Von der Studienbühne.
Sehr schön.
Dann, ihr Lieben, macht's gut und bis bald.
Ja, ich bedanke mich. Bis bald.
Bis bald. Auf ein neues. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Kabarett.
So, und jetzt bin ich wieder alleine. Schade. Es war sehr schön, mal sich wieder mit den Kollegen zu unterhalten. Wenn Sie meine beiden Kollegen auch schon vermissen, ich hoffe, Sie werden bald Gelegenheit haben, mal wieder eine Vorstellung der Distel zu besuchen. Meine liebe Kollegin Caroline Lux kann man sehen im Stück Weltretten für Anfänger, übrigens zusammen mit Michael Nitzel, übrigens auch zusammen mit mir. Ich komme immerhin per Tonband, werde ich eingespielt und singe ein Lied. Da haben Sie uns alle drei. Ansonsten, Caroline probt mit mir auch zusammen gerade das Stück Deutschland in den Wechseljahren Auch das haben wir natürlich leider unterbrochen. Wir haben auch keinen neuen Premierentermin. Aber ich denke, irgendwann spätestens im September ist es soweit. Vielleicht aber auch viel früher. Michael Nitzel arbeitet auch an einem Stück. Passenderweise gibt es auch da bis jetzt nur einen Arbeitstitel. Deutschland sucht den Supermieter. Das klingt da auch sehr vielversprechend. Ansonsten machen wir hier erstmal weiter mit Podcasts im zweiwöchigen Rhythmus. Da werde ich zu Gast haben als nächstes in der nächsten Folge die Kabarettisten Jens Neutag und Martin Meyer-Bode. Ich habe jetzt gesagt Kabarettisten, aber die beiden sind noch so viel mehr. Sie sind auch Autoren und Regisseure sind sie auch beide und haben auch beide eine besondere Beziehung zu dem Haus. Beide sind schon hier aufgetreten, beide schreiben für die Distel. Ich habe schon Nummern gespielt von beiden. Martin Meyer-Bode war, wir haben eben im Podcast drüber geredet, eine Zeit lang künstlerischer Leiter hier im Haus. Also sie sind wirklich die kabarettistischen eierlegenden Wollmilchsäue. Und ich werde in der nächsten Folge klären, ob ich sie beiden auch so nennen darf. Ansonsten hoffe ich, dass Sie eine vergnügliche Stunde hatten. Ich hoffe, wir hören oder Sie hören uns bald wieder. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich und freue ich mich ganz besonders, wenn Sie uns vielleicht eine positive Bewertung hinterlassen. Und am besten würde ich sagen, abonnieren Sie diesen Podcast hier direkt, damit Sie in zwei Wochen dann die nächste Folge nicht verpassen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss.
Kaba, Kaba, Kaba. Wir lieben Kabarett intim.